Vis-à-vis.
Ich freue mich sehr, dass Florian Wilkes hier ist, Organist und Jurist. Herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass Sie da sind. Ich finde diese Mischung interessant. Sie spielen Orgel, Sie sind sogar an der Hedwigskathedrale der zweite Organist dort und Sie sind Jurist hier in Berlin. Konnten Sie sich einfach nicht entscheiden, was ich nun mache im Leben oder wie?
Gute Frage. Ist vielleicht eine Lebensentscheidung gewesen, eine frühe Lebensentscheidung. Irgendwie schätzt man doch ein, ob ein Beruf eine Zukunft hat. Und mir erschien es schon damals so vor, ich sage jetzt nicht wie viele Jahren, die Perspektive vielleicht für die Kirchenmusik doch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte abnehmen wird. Und da war meine persönliche Überlegung schon die gewesen, ein weiteres Studium auch hinzuzunehmen.
Das ist ja interessant, dass Sie das sagen, dass Sie die Zukunft der Kirchenmusik nicht so weitreichend erachtet haben. Und jetzt setzen Sie sich aber für den Erhalt von Orgeln in Brandenburg ein und spielen kostenlose Konzerte, damit Geld für Orgeln zusammenkommt.
Ja, da bin ich nicht der Erste, der das tut. Also es gibt Größere, die das vor mir getan haben. Und für die Kirchenmusik, denke ich, als solche, die wird immer eine Zukunft haben. Allerdings sind wahrscheinlich die administrativen Entscheidungen derjenigen, die für das Studium und auch dann hinterher für den als Arbeitgeber verantwortlich sind, vielleicht nicht immer glücklich.
Was meinen Sie damit?
Man muss natürlich dafür sorgen, dass ein Musiker, wenn er diese Tätigkeit professionell machen soll, dass er davon auch leben kann. Insbesondere will er vielleicht nicht alleine davon leben, sondern auch eine Familie ernähren.
Ja.
Und das ist schon sehr schwierig für die katholische Seite, kann ich es auf jeden Fall so sagen, in Berlin. Bei der evangelischen Seite sieht es vielleicht etwas anders noch aus. Ich darf anmerken, dass Berlin sogar während der Teilung der Stadt die kirchenmusikerreichste Stadt der Welt war.
Nee, tatsächlich.
Wo die meisten A-Stellen waren.
A- und B-Stellen heißt, es ist eine bestimmte Befähigung fürs Orgelspiel.
Ja, genau.
Ne?
Also es ist genauso wie in vielen anderen Berufen, da gibt es eine Hierarchie. Da, wo es eine Hierarchie gibt, da ist Ordnung. Die D-Musiker, die versorgen so den normalen Gottesdienst. Dann gibt es eine C-Ausbildung, die ist etwas höher. Und dann sind die A- und B-Musiker im Grunde die Stellen, die professionelle Stellen sind.
Und Sie sind ein A-Musiker?
Ja, ich bin dann doch A-Musiker.
Das heißt, Sie haben ein hohes Grad an Professionalität. Wir können mal kurz reinhören, wie Sie Orgel spielen. Also wenn man das hört, wenn man sich das vorstellt, dieses Instrument, dieses riesige Instrument, wie schwer ist es, das zu erlernen?
Ja, das ist schon eine sehr besondere Tätigkeit der Koordination. Also wenn Sie Klavier lernen, das ist die Voraussetzung sicherlich fürs Orgelspielen, dass Sie wenigstens mit Ihren beiden Händen zurechtkommen, dann ergänzt Sie das Ganze dadurch, dass Sie noch zwei Füße haben. Und Sie haben nicht nur zwei Pedale wie beim Klavier. Nein, Sie haben wirklich den ganzen Bass zur Verfügung, die ganze Tastatur, die Sie auch für die Hände haben, etwas kürzer natürlich. Da können Sie diese Koordination nur erlernen, indem Sie beginnen, zunächst die rechte Hand mit dem linken Fuß zu verbinden und dann die linke Hand mit dem rechten und so weiter. Sie haben drei Systeme in der Regel zu bearbeiten, also nicht zwei Systeme wie beim Klavier. Das bedeutet also, da ist auch eine ganz andere mentale Koordination erforderlich. Also das Sehen, das Hören und das Bewegen, das alles zusammenzubringen. Wenn ich schätzen sollte, wie lange es gedauert hat, bis ich überhaupt ein einziges Stück zusammen, ein einfachstes Stück zusammenbekommen habe, dann würde ich sagen, es hat Monate gedauert. Aber das Interessante ist, wenn Sie es einmal können, dann haben Sie immer diesen Zugang dazu.
Sie können es also abrufen.
Das ist eine ganz merkwürdige Art von Lernen, was nicht vergeht und auch durch Pausen oder Unterbrechungen mal in Ferien oder so auch nicht beeinträchtigt wird, Es ist nicht Fahrradfahren, das, was man auch nicht verlernt. Das ist eine Art des Zugangs zum eigenen Körper, der ja ein Leben lang bestehen bleibt.
Sie haben es vorhin so ein bisschen abgetan, als ich Sie vorgestellt habe. Sie retten oder setzen sich für den Erhalt oder für den Kauf von Orgeln für Kirchen ein in Brandenburg. Ich habe Sie erlebt bei einem Konzert und darum habe ich mir auch gedacht, ich muss Sie kennenlernen in Zehlendorf. Das ist eine ganz kleine, rührende Kirche im Norden Berlins. Und da hat man in den Himmel geguckt und hat auch so ein bisschen in den Himmel, konnte man sehen durchs Kirchendach. Es gibt große Kronleuchter und einen alten Ofen da drin noch. Wie ist es für Sie, wenn Sie in solchen Räumen spielen? Ich fand es sehr rührend, diese kleine Kirche und dieses gewaltige Instrument.
Das freut mich sehr. Ich hatte auch bei diesem Konzert den Eindruck, dass die Leute sehr offen waren und sehr gut zugehört haben. Und da denke ich schon, dass es da viele Menschen gegeben hat, die wirklich angerührt waren, da von der Schönheit der Klänge, von dem lebendigen Spiel, auch von der wunderbaren Textur dieser Musik. Obwohl es alte Musik ist, sagen manche, wie neue Musik.
Das stimmt, also, ja. Und machen Sie das deshalb? Warum machen Sie das?
Das ist eine gute Frage, aber ich will mich mal auf höhere Beispiele berufen. Also die erste Stelle, die Beethoven hatte in Bonn, war die als Hoforganist. Die erste Stelle, die Mozart hatte, war in Salzburg als Domorganist oder als Hoforganist. Bruckner hat natürlich die Orgel gespielt in Linz und in St. Florian. Von Bach und von der evangelischen Linie mal ganz zu schweigen. Die Orgel ist einfach von ihren Möglichkeiten, wie Mozart sagt, der König unter den Instrumenten. Und das führt einfach dazu, dass man wahrscheinlich so eine Art Bewusstsein entwickelt im Laufe des Lebens, dass es schon auch jederzeit an jedem Ort Zutritt zu Orgeln geben sollte. Dass ein Instrument gewissermaßen den ganzen Part eines Orchesters übernimmt, das ist ja nur der Orgel vorbehalten. Und da man auch in solchen Dörfern wie Zehlendorf, selbst in Städten, keine Orchester zur Verfügung hat, ist das die einzige Alternative. Okay. Wenn ich eine Live-Musik hören will, die orchestral ist, dann muss ich mir die Orgel anhören.
Das ist ein interessantes Argument für eine Orgel. Jetzt kommen wir mal zurück. Also, Sie spielen Orgel, große Orgeln, kleine Orgeln. Sie lieben dieses Instrument, Sie spielen Klavier. Und dann sind Sie noch Jurist. Hat das eine irgendwas mit dem anderen zu tun oder sind es zwei Dinge, die nebeneinander stehen?
Es gibt so eine Überlieferung, da wird behauptet, dass Beethoven gesagt hätte, wenn er nochmal wiedergeboren würde, dann würde er Jura studieren.
Okay.
Das lag daran, dass er sich ja um seine Neffen immer kümmern musste.
Ach, okay.
Da hatte er sozusagen Betreuungsnöte.
Gut.
Und hat gemerkt, wie wichtig unter Umständen juristische Fragen fürs praktische Leben sind. Vielleicht ist es interessant, wenn man die Unterschiede aufzeigt. Bei der Musik würde ich schon sagen, die Musik ist ja Mathematik. Da steht ja schon als erstes mal, stehen da zwei Zahlen vor. Bei
jedem Stück. So geht schon mal los. Da und dann noch Striche und Punkte,
genau.
Und Schlüssel.
Dann gibt es Striche und Punkte und dann gibt es Tonhöhen und die sind genau bestimmt in Zahlen. 440, 442, ein Intervall, das ist eine Prima oder eine Oktave oder eine Quinte, fünf Töne, vier Töne, viereinhalb und so weiter. Es sind alles Zahlen, die zuhör gebrachte Mathematik. Bei der Jurisprudenz ist ganz anders. Es ist vielleicht eine Sozialwissenschaft oder irgendwas anderes. Es gibt natürlich die Gesetze der Logik, die auch für die Rechtswissenschaft gelten oder gelten sollten. Rechtswissenschaft ist eigentlich mehr eine Kunst. Sie müssen mit den Menschen reden. Das ist eine Kunst oft. Es ist eine Kunst herauszufinden, was jemand will. Es ist vielleicht auch eine Kunst, es zu Papier zu bringen, was derjenige will. Selbst Anträge zu stellen, das weiß jeder Anwalt, ist eine große Kunst. Und zu verhandeln ist die allergrößte Kunst.
Interessanter Gedankengang. Sehr, sehr schön, dass wir daran teilhaben können und ich finde es auch nachvollziehbar. Wenn wir über so viele Auftritte von Ihnen reden als Musiker, als Jurist haben Sie zu tun. Gibt es eigentlich im Leben des Florian Wilkes auch einen Moment der Langeweile und des Nichtstuns?
Also die Langeweile ist eigentlich das Zentrale. Ich hatte ziemlich gute Eltern, eine ziemlich gute Erziehung von Pädagogen. Und wenn ich mich gelangweilt oder die Geschwister sich gelangweilt haben, dann haben wir den Spruch zu hören bekommen, dann langweile dich richtig. Und dann gibt es den Punkt, dass die Langeweile zu Ende geht. Und das ist der entscheidende kreative Punkt. Da entdeckt man dann, ach genau, jetzt wirst du das und das tun, erfinden, bauen.
Jetzt noch Momente der Langeweile bei Ihnen?
Ja, gibt's immer wieder.
Und was entsteht dann als nächstes?
Ich warte so lange, bis dann der Blitz kommt. Irgendetwas von oben, was mir sagt, das tust du jetzt. Und dann kann man etwas auch aus Überzeugung tun. Sonst tut man es irgendwie aus Pflicht oder aus Routine. Oh, das ist ja der Tod der Kunst, Routine. In dem Zusammenhang, ich behalte mir immer gerne vor, die Programme, die ich interpretiere, nicht zu früh festzulegen, vielleicht im letzten Moment. Dann habe ich eine Chance, daraus etwas anders zu machen als die Routine.
Okay, vielen, vielen Dank. Schöne Momente der Langeweile und schön, dass Sie da waren. Danke.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.